Wer von euch kennt Max und Moritz noch? Diese Bubengeschichte. Ah, ja, da gehen tatsächlich auch ein paar von den etwas Jüngeren, ja. Also ich liebe das. Ich liebe diese Geschichte. Wer weiß, wie heißt das da im sechsten Streich? Weiß das jemand? In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Ja, es ist Palmsonntag. Lionel hat uns im Abendmahl schon darauf eingestimmt und Markus in der Lobpreiszeit. Ja, Osterzeit. Ne? Nicht mehr nur die frommen Bäckersleut, sondern alle möglichen Geschäfte bieten jede Menge Süßwaren an, in Form von Hühnern, bunten Eiern und natürlich Hasen, ne, in allen nur denkbaren Varianten. Die Kinder freuen sich auf den Osterhasen, also eigentlich weniger auf den Osterhasen an sich, sondern vielmehr auf die Geschenke und die Süßigkeiten, die er zu bringen verspricht. Und nicht nur die Kinder, ich bin sicher, auch der ein oder andere Erwachsene wünscht sich so einen leckeren Schoko-Osterhasen zum Gebrauch. Ich persönlich, ich bevorzuge Bitterschokolade, frisch und knackig aus dem Kühlschrank. Feine Sache. Ja, wir dekorieren unsere Wohnungen mit bunten Eiern und Hasen aus Holz und Plastik, unsere Gärten mit Plastikeiern. Wir schmücken Osterbrunnen, zünden Osterfeuer an, besuchen Ostermärkte, essen Osterbrunch. Und ich will das gar nicht verurteilen oder jetzt irgendwie eine Diskussion darüber anfangen, über das Für und Wider und warum und wieso und was davon Christen tun dürfen und was nicht. Bei uns zu Hause finden sich auch solche Dinge. Aber worum geht es wirklich? Ne? Was ist die ursprüngliche Bedeutung des Palmsonntags? Was bedeutet er für uns Christen? Und was bedeutet Ostern für uns Christen? Was bedeutet das für dich ganz persönlich? Ja, anlässlich des Palmsonntags unterbrechen wir das Studium des Markus-Evangeliums und machen einen Sprung, sowohl zeitlich an das Ende von Jesu Wirken in menschlicher Gestalt hier auf der Erde und außerdem ins Lukas-Evangelium. Wer keine Bibel hat, der kann sich da hinten eine ausleihen. Wir gehen auch jetzt in bester Calvary Chapel-Manier Vers für Vers durch die Bibelstelle. Aber ich möchte beginnen mit Gebet. Himmlischer Herr und Heiland, unser Gott und König, lieber Herr Jesus, unser Erretter, wir loben und preisen dich, oh Herr, und wir wollen dir diesen Gottesdienst, diese Predigt auch anbefehlen, dass du sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst für dein Wort und dass du es uns bringst, Herr, dass du sprichst, in unsere Herzen sprichst und uns das erklärst, was du uns heute Morgen sagen willst. Dir allein gebührt die Ehre. Wir danken dir für all das, was du für uns getan hast. In deinem heiligen Namen. Amen. Ihr dürft mit mir das Lukas-Evangelium aufschlagen im Kapitel 19, die Verse 28 bis 40. Und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 28 bis 40. Und nachdem er das gesagt hatte, also Jesus erzählt ein Gleichnis vorher, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, Dann spricht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin, fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Ja, Jesus reist nach Jerusalem. Er hat eine lange Reise hinter sich, von Galiläa im Norden, aus seiner Heimatregion, durch Samaria bis nach Judäa und Perea, östlich des Jordans. Da macht er auch noch so einen Schlenker hin, als eine kleine Missionsreise durch dieses Gebiet, Perea. Er ist nicht das erste Mal in Jerusalem, also er ist ja etwa 3 Jahre so öffentlich unterwegs, hat 2 Passafeste in Jerusalem besucht, gemäß der jüdischen Tradition, war außerdem auch noch zu anderen jüdischen Festen dort, dem Laubhüttenfest, der Tempelweihe und auch bevor er Lazarus auferweckt hat, war er in Jerusalem. Aber diesmal ist es anders. Ne? Diesmal zieht er in Jerusalem ein, um gekreuzigt zu werden. Er ist quasi so auf der Zielgeraden seines Wirkens. In den letzten 3 Jahren hat er gepredigt, gelehrt, Tote auferweckt, Blinde, Taube und Stumme geheilt, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Vergebung der Sünden ausgesprochen. Ganz Israel kennt ihn, besonders auch in dieser Gegend, da in Bethanien, wo er jetzt hier ankommt, lebt Lazarus mit seinen beiden Schwestern. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Das hat sich weit verbreitet. Viele, viele Menschen kommen zusammen, um Jesus zu sehen, der das gemacht hat, aber auch um Lazarus zu sehen, ne, den lebendigen Toten. Muss man sich ja mal angucken, wie der jetzt aussieht, nach 4 Tagen im Grab. Und der religiösen Elite seiner Zeit, den Pharisäern, war inzwischen ein gewaltiger Dorn im Auge. Er hat sie immer wieder als Heuchler entlarvt. Sie haben längst beschlossen, ihn zu töten. Und sie wollen auch Lazarus töten, um dessen Willen viele Menschen an Jesus glauben. Das könnt ihr in der Parallelstelle in Johannes 12, Vers 11 nachlesen. Und Jesus weiß natürlich, was auf ihn wartet. Er hat es seinen Jüngern 3-mal vorhergesagt, zuletzt in Lukas 18, Verse 31 bis 34. Und da heißt es, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am 3. Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon, und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Ja, also Jesus weiß, was auf ihn wartet, und er geht diesen Weg trotzdem. Er geht trotzdem nach Jerusalem, bringt alle Stimmen, die ihn daran hindern wollen, zum Schweigen. Und er geht nicht einfach so nach Jerusalem, irgendwo versteckt in der Masse der Pilger, die zum Passafest nach Jerusalem ziehen, sondern er zieht nach Jerusalem ein als ein König. Und das ist der Tag, der Moment, den wir Christen am Palmsonntag gedenken. Ne, warum genau und warum er Palmsonntag heißt, wissen wir zum Teil, werden wir uns aber gleich noch anschauen. Denn Jesus zieht nicht wie ein weltlicher König ein. Ja, er kommt nicht mit Pomp und Gepränge wie ein weltlicher König. Er sucht sich für seinen Einzug nach Jerusalem ein Reittier aus, das erstmal so gar nicht königlich erscheint. Und auch der Weg, wie er an dieses Reittier kommt, der mutet vielleicht für unsere Wahrnehmung ein bisschen seltsam an, oder? Also erstmal aber, warum denn überhaupt ein Reittier? Also ich meine, Jesus ist mit seinen Jüngern hunderte von Kilometern zu Fuß gegangen und jetzt braucht er plötzlich für die letzten 3 Kilometer von Betfage nach Jerusalem ein Reittier. Und es ist, wie wir aus den anderen Evangelien wissen, ein Esel. Genauer gesagt, ein Eselfohlen. Also, Klammerbemerkung, mit Sicherheit so kein starksiges, neugeborenes Fohlen, ne, das irgendwie noch so durch mit wackeligen Beinen da unterwegs ist, sondern ein Jungtier, ne, so heißt es auch in Johannes. Ja, ein Jungtier, das aber noch bei seiner Mutter ist. Und auf dem, ja, Lukas 19, Vers 30, noch nie ein Mensch gesessen hat. Und ja, wie ist denn das? Klaut er das einfach? Ja, schickt er seine Jünger da los und sagt, hier, nehmt das mal einfach mit. Und geht da und dahin, bindet es los, nehmt das Fohlen und auch noch sein Muttertier, ne, also so überliefert es Matthäus in der Parallelstelle, das Muttertier kommt mit. Nehmt die beiden Tiere einfach mit, so mit der Begründung, der Herr braucht es, wird schon passen, wenn ihr das so den Leuten sagt. Und hört sich vielleicht so an, für unsere Ohren, als würde er hier einen Diebstahl in Auftrag geben, aber das ist natürlich nicht so, ne? Jesus würde damit gegen seine eigenen Gebote verstoßen, nämlich gegen das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Und warum macht er das? Jesus hat den perfekten Plan, wie immer. Ja. Also erstens, mit dieser Aktion stellt er seine göttliche Allwissenheit unter Beweis. Also woher hätte er wissen sollen, dass genau an dieser Stelle ein Eselfohlen, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, und sein Muttertier stehen und dass es Leuten gehört, für die es einfach okay ist, dass die Jünger das ausleihen. Ne? Also so geht es aus Markus, aus der Parallelstelle im Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 6 hervor. Die sagen, okay, ne, wenn der Herr es braucht, nehmt es mit. Und also er kommt in dieses Dorf und er schickt die beiden Jünger los. Woher hätte er es wissen sollen? Er hätte kein WhatsApp, ja, wo er irgendjemand hätte beauftragen können, diese Tiere bereitzustellen für ihn. Nein, er kommt vor das Dorf und er weiß ganz genau, wo diese beiden Tiere stehen und was es mit denen auf sich hat. Zweitens, er stellt das Vertrauen der beiden Jünger, die er losschickt, auf die Probe. Also diese konnten ja überhaupt nicht wissen, ob das stimmt, was Jesus sagt. Aber auf seinen Befehl hin gehen sie. Und sie vertrauen bedingungslos auf sein Wort. Und so erste Frage an uns. Wie ist das mit uns? Gehen wir auch bedingungslos, vertrauensvoll, wenn Jesus uns schickt? Also ich meine, hätte ja auch schief gehen können. Ne? Also wenn die... Vielleicht haben die beiden Jungs sich überlegt, ja, was ist, wenn die Eigentümer der Esel, wenn die als Diebe da schnappen und behandeln entsprechend. Aber so ist Jesus nicht, ne? Jesus schickt seine Jünger nicht einfach in irgendeine Falle, ne? Also vertrauen wir darauf, dass wenn Jesus uns schickt, dass alles gut werden wird. Dass es genauso kommt, wie er sagt. Und dass es gut wird, dass er auf uns Acht gibt. Und drittens, und das ist der Hauptgrund, Jesus erfüllt mit seinem Einzug nach Jerusalem auf dem Rücken eines Eselfohlens eine weitere von vielen Prophetien im Alten Testament, die auf ihn hinweisen. Und zwar heißt es in Sacharja 9, also hier ist Sacharja Kapitel 9, der Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf dem Füllen, einem Jungen, einer Eselin. Wenn ein König zu dieser Zeit in kriegerischer Absicht auf eine Stadt zukam, kam er auf ein Pferd geritten. Ne? Klar gerüstet und bewaffnet, mit einer Streitmacht hinter sich, hat die kriegerische Absicht ausgedrückt. Aber wenn ein König auf einem Esel geritten kam, dann war das ein Zeichen, dass er in friedlicher Absicht kam. Ein Zeichen der Demut, der Unterwerfung vielleicht auch sogar. Und die jüdische Bevölkerung von Jerusalem, die kannte dieses Wort aus Sacharja natürlich. Und sie hatten auch schon viel von Jesus und seinen Wundertaten gehört, allen voran eben der Auferweckung des Lazarus. Und sie kommen und sie empfangen Jesus als einen König. Ja, sie breiten ihre Kleider auf dem Weg aus. So lesen wir hier, das war etwas, was man tat, wenn ein König angeritten kam und in Ehren empfangen wurde. Vielleicht um dem König zu symbolisieren, dass man sich vollständig unterwirft, ihm buchstäblich einfach alles zu Füßen legt. Vielleicht auch einfach, um den König vor dem Straßenstaub zu schützen. Und in der Parallelstelle in Johannes 12, da lesen wir, dass sie Palmzweige abschneiden und in den Händen schwenken. Das war eine Geste der Huldigung, der Hoffnung auf den Messias. Sie loben Gott, hier Vers 37 und Vers 38, als einen König, der im Namen des Herrn kommt. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Sie feiern Jesus als den von Gott gesandten Messias, den Retter der Welt. Und dann, Vers 39, sind da die Pharisäer, die religiöse Elite dieser Zeit, die eigentlich doch dafür sorgen sollten, dass die Menschen Gott kennenlernen. Und die wollen das Lob Gottes und die Anbetung zum Schweigen bringen. Ja. Die sagen zu Jesus, weise deine Jünger zurecht. Das geht doch nicht, dass die dich loben und preisen da. Was soll das? Ja, hör das die, sieh zu, dass die schweigen. Und, weiterer Punkt für uns. Auf welcher Seite stehst du an diesem Palmsonntag? Stehst du auf der Seite derer, die Gott anbeten? Oder auf der Seite der Pharisäer, die Jesus ablehnen, die ihn tot sehen wollen, die auch für die Welt einfach stehen, immer wieder in den Begegnungen mit Jesus? Ja, kennst du diese Stimmen, die das Lob Jesus zum Schweigen bringen wollen? Du mit deinem Jesus, hör bloß auf damit, geh mal fort. Gott gibt's doch gar nicht. Wir stammen doch alle nur vom Affen ab. Hey, du bist nichts weiter als ein wertloses Zufallsprodukt. Irgendwie mal durch Blitz und Donner aus der Suppe gekrochen. Gott will dir nichts Gutes. Du bist Gott egal. Gott ist ganz weit weg. Oder auch nur diese verführerische Stimme. Hey, nur diese eine kleine Sünde, komm, das eine Mal. Das eine Mal, das ist doch nicht schlimm. Machen doch alle. Okay, ich mache halt mit. Ja, sonst verliere ich meine Freunde, meinen Partner, meine Partnerin. Schau mal da. Alle die Freuden, der Spaß. Ja. All das, was die Welt zu bieten hat, schau doch mal. Schau doch mal dahin. Und das ist die Stimme des Feindes, des Satans, ne? Der Feind Gottes. Und der will uns von Jesus ablenken. Also, auf welche Stimme hörst du? Jakobus 4, Jakobus Kapitel 4, Vers 4 heißt es, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Also Dinge, die uns von Jesus ablenken sollen, die gibt es genug. Nicht nur die Verführungen der Welt, auch der Alltagstrubel. Ah, schnell noch an Ostern kommt Besuch, die Schwiegermutter kommt, ja, schnell noch das Haus putzen, Geschenke kaufen. In den Geschäften gibt es jede Menge der besagten Osterdeko und Süßigkeiten, aber Hinweise auf Jesus, Dinge, die dem Lob Gottes dienen, die sieht man wenig. Ne? Und da ist die Welt mit ihren Alltagssorgen und die Gedanken kreisen darum und ziehen uns in ihren Bann. Und ja, vielleicht hast du Stress, vielleicht hast du Kampf, vielleicht erfährst du Krankheit und Leid in deinem Leben. Aber bleib dran, ja, gib nicht auf. Jesus hat gesagt, Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und ja, ich möchte uns einladen, in dieser Osterzeit bei denen zu bleiben, die Gott loben und anbeten. Denn weiterer Punkt ist, seht ihr, ganz viele von den Menschen, die hier kommen in Jerusalem und Jesus jetzt als Messias feiern, wie Lionel auch gesagt hat, ne? Die schreien nur wenige Tage später Pilatus an, kreuzige ihn, weg mit dem, weg mit diesem Jesus, kreuzige ihn. Sie erwarten einen weltlichen König. Aber Jesus ist nicht von dieser Welt. Ja, Jesus sagt zu Pilatus, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er sagt zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, Johannes Kapitel 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus gibt einen Frieden, der weit, weit mehr ist als aller Frieden, den die Welt verspricht. Ja, die Welt verspricht, wenn du dich nur um dich kümmerst, ja, wenn du dich um dein Wohlergehen sorgst, wenn du Sport machst, dich gut ernährst, dir was Gutes tust, ja, Yoga machst und was weiß ich, dann findest du Frieden. Aber Jesus gibt einen Frieden, der weit mehr ist als das. Ein Frieden im Herzen. Jesus gibt eine Ruhe für die Seele. Also ist dein Herz offen für Jesus in dieser Osterzeit. Seht ihr, das Nächste, was Jesus tut, hier im Lukas-Evangelium, ist, er weint über Jerusalem. Er weint über Jerusalem, die Stadt Gottes, ja, die sich von Gott abgewandt hat. Und er kündigt die Zerstörung Jerusalems an. Ja, und und das ist das, was mit unserem Herzen passiert, wenn wir uns abwenden von Jesus. Ohne Jesus wird dein Herz sich verlieren in Leere, in Süchten, in der unstillbaren Suche nach einer Erfüllung, die doch nur Jesus geben kann. Und schließlich in Vers 40, hier in Lukas 19, Vers 40, und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Entschuldigung. Also natürlich könnte Jesus Steine erschaffen, die schreien. Ja, er ist der Schöpfer des Himmels und des Universums. Er hat bereits bei der Erschaffung des Menschen unbelebte Materie. Der hat ein Leben eingehaucht. Also es wäre überhaupt kein Problem. Und immer wieder liest man auch in den Psalmen zum Beispiel, dass ja auch unbelebte Materie, also die Schöpfung, Jesus anbetet. Die Schöpfung zeugt von der Macht, von der Schöpfungskraft Jesu. Und aber das, was Jesus hier sagt, ist ja eigentlich niemals, ihr könnt machen, was ihr wollt. Niemals wird das Lob Gottes zum Schweigen gebracht werden können. Ja? Niemals wird Lob und Anbetung aufhören. Die Welt mag sich gegen ihn wenden, aber im Römerbrief in Kapitel 14, Vers 11 heißt es, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also in der Ewigkeit, wenn Jesus wiedergekommen ist und die Welt richten wird, dann ja, wird es nur noch Anbeter geben, oder? Es wird sich jedes Knie beugen vor Jesus. Und ja, für alle, die Jesus abgelehnt haben in ihrem Leben, gibt es die ewige Verdammnis. Und für alle, die ihn aber angenommen haben, da bleibt das ewige Leben in seiner Herrlichkeit und in der ewigen Anbetung Gottes. In der Offenbarung in Kapitel 7, die Verse 9 bis 12, da heißt es, nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Da sind die Palmzweige wieder, ne, als Zeichen der Huldigung und Anbetung Gottes. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus ist aller Anbetung würdig. Ja, denn er geht nach Jerusalem ans Kreuz, um dir ganz persönlich genau das zu ermöglichen, um dich und mich frei zu machen von Sünde und Schuld, von Beladenheit, von Unversöhnlichkeit, von ja, der Zerstörung des Herzens und der Seele und letztendlich auch von der Perspektive ewiger Verdammnis. Und dafür gebührt ihm alle Ehre und Anbetung. Und als nächstes, so könnt ihr weiterlesen, dann auch selber im Lukas-Evangelium, Jesus geht in den Tempel und räumt auf. Ne? Er räumt auf mit den, er schmeißt die Geldwechsler raus, die Händler. Also alles, was falsch ist, alles, was Sünde ist, was Gott keine Ehre macht. Und ja, mach auch du dich auf, räum auf, ja, mach reinen Tisch mit Gott, erfahre, wie gnädig und wie gütig und barmherzig er ist und erfahre seine Vergebung und die Befreiung deines Herzens. Erfahre, dass er dein Herz füllt mit seiner Liebe, dass er deine Sehnsucht stillt, die ja, dieses Verlangen stillt und das nur er stillen kann. Erfahre, wie gnädig und gut Gott ist und wie barmherzig und liebevoll. Also, übrigens, wenn du in den Supermarkt gehst und dir so einen leckeren Schokohasen besorgst, ich habe gelesen in der Antike, da war der Hase tatsächlich ein Symbol für Jesus. Weil er ein sehr fruchtbares Tier ist. Die Kaninchen, die bringen als eines der ersten Tiere im Frühjahr, kriegen sie Junge und auch sehr viele. Also mag dahingestellt sein, ob das jetzt heidnisch oder christlich ist, das will ich überhaupt nicht zur Diskussion machen. Aber genauso mit den Eiern, ja, als Symbol für das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu, also für die, daraus geht's Leben hervor aus dem Ei. Also eigentlich, all das, was du da siehst, wenn du in den Supermarkt gehst, der Osterhase und die Eier, lass dich an Jesus erinnern. Wir stehen eigentlich für Jesus. Und das finde ich ganz witzig, weil all das, doch eigentlich uns dieser ganze Konsum, dieses ganze Ding und der Osterhase und so, der bringt die Eier. Eigentlich ist es was, ja, was auf das, auf die Suche nach Jesus und auf das Gedenken an seinem Tod und an seiner Auferstehung zurückgeht. Und genau dazu möchte ich uns einladen, dass wir uns in der Osterzeit daran erinnern, was er für uns getan hat und ja, dass wir mit ihm feiern, dass wir den Weg in unsere Herzen ganz weit aufmachen für ihn und für seine rettende Botschaft, für seine Liebe, denn er ist der Retter, ne? Er ist für dich ganz persönlich dein Herr und Heiland und er hat all deine Sünde, all deine Schuld, all dein Versagen hat er hinaufgetragen an das Kreuz und er ist diesen Weg gegangen für dich und für mich ganz persönlich. Ja, und wir danken dir, Herr Jesus, danken dir dafür und wir wollen uns hinwenden zu deiner Herrlichkeit, auf dich schauen, auf das, was du für uns getan hast und ja, bitten dich um deinen Segen für die kommende Woche. Wir wollen dich anbeten noch in unserem Lied und uns erinnern lassen an das, was du für uns getan hast. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Dir gebührt alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.